Hallo und willkommen zur 16. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, powered by BayWa. Heute mit gleich zwei Gästen. DeMont, genannt Desmond Green, Assistenztrainer unter Andrea Tinkieri bei der ersten Mannschaft des FC Bayern Basketball, und Benjamin Benny Volkmann, der Geschäftsführer des FC Bayern München e.V. Mit Desmond werde ich über die vergangene Saison sprechen, die Highlights, die Erfolge, aber auch die Enttäuschung einer auch für die Coaches sehr, sehr anspruchsvollen Spielzeit. Benny wird über die Zukunft sprechen, darüber, was den SAP-Garden so besonders machen wird und welche Herausforderungen ein solches Mammutprojekt mit sich bringt. Er wird zudem verraten, wie er Kegler, Basketballer und alle anderen Sparten des FC Bayern unter einen Hut bekommt und was den FCB zu einer großen Familie macht. Viel Spaß!
Und hier ist FC Bayern Basketball.
Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.
Und der erste von zwei Gästen heute im Open Court, der erste, der zum zweiten Mal eingeladen wird, also ich hoffe, du bist dir der Ehre bewusst, Desmond Green. Hi, Desmond.
Hi, ich fühle mich geehrt.
Und ich glaube, du fühlst dich frisch, siehst frisch aus. Du hast jetzt auch ein paar Tage frei gehabt, denke ich mal. Auf Instagram habe ich gesehen, dass du die Zeit auch mit den Kids genutzt hast. Wie waren jetzt so die ersten Tage für dich nach der Saison?
Die ersten Tage waren irgendwie, muss ich ehrlich zugeben, sehr müde gewesen. Also da kommt einfach die ganze Saison, die ganzen Spiele kommen dann von einem Tag auf den anderen dann einfach aus dem Körper raus. Und wirklich die ersten Tage war ich wirklich sehr träge und sehr, sehr müde. Und hat mir wirklich schwer getan, mich so ein bisschen aufzuraffen. Aber das kommt jetzt die letzten Tage, wird es auf jeden Fall besser.
Ich kann mir vorstellen, ich meine, du warst ja... Wann ging's los? Im August vergangenes Jahr?
Mitte August, Vorbereitung, ja.
Und danach hattest du überhaupt mal irgendwie zwei Tage am Stück, wo frei war?
Ja gut, wir haben schon, wenn der Spielplan es erlaubt hat, mal ein, zwei Tage frei gehabt. Also frei heißt aber dann, dass du nicht in den Audidom musst, ne? Aber ja, du bist halt dann trotzdem zu Hause und musst Computerspiele schauen und analysieren. Also so mal komplett abzuschalten jetzt in der Saison, das war überhaupt nicht möglich.
Und ich meine, das ist ja auch für dich eine neue Situation gewesen, weil vorher, klar, du kommst ja aus dem Jugendprogramm, aber das ist ja eine ganz andere Arbeit. Was ist denn so das Erste, wo du sagen würdest, jetzt rückblickend auf die Saison, das war irgendwie komplett anders, als du dir das vorher vorgestellt hattest?
Na gut, die Vorstellung hat man ja. Ich meine, obwohl ich die Jugend die letzten Jahre trainiert habe, habe ich ja trotzdem den ganzen Rhythmus mitbekommen, war ja auch sehr nah an der ersten Mannschaft die letzten Jahre dran gewesen. Und also den Rhythmus oder wie das so abläuft, bekommt man aus der Ferne so ein bisschen mit auf jeden Fall. Aber dann, wenn du wirklich dabei bist, ist es dann wirklich noch einmal eine ganz andere Situation. Und jetzt, wenn ich so zurückdenke, ist einfach die Situation, dass du wirklich diese Spiele dazwischen, oder es gibt keinen Moment, wo du irgendwie was genießen kannst, wirklich. Und du kannst wirklich jetzt nicht, zum Beispiel, wir schlagen Barcelona hier zu Hause, ja, oder irgendwelche anderen EU-League-Spiele. Du kannst es nicht wirklich genießen, weil du bist nach dem Spiel dann schon wieder direkt irgendwie Vorbereitung fürs nächste Spiel. Also du kommst wirklich gar nicht so dazu, diese Spiele, die dazwischen so großartig waren, wirklich so zu genießen, weil du einfach nonstop weiterarbeitest und weiter dranbleiben musst.
Musstest du da selber auch so ein bisschen deinen Prozess umstellen, wie du arbeitest, weil du halt das ja eigentlich nicht gewohnt bist, wie gesagt, immer unter Strom zu sein und immer von Spiel zu hetzen?
Natürlich muss ich mich da umstellen. Also ich habe auch jetzt, als ich die Jugend gecoacht habe, da auch viel mit Video gearbeitet und wirklich dann auch das eigene Team analysiert, die Gegner analysiert. Dann habe ich natürlich viel mehr Zeit gehabt, auch individuell Video zu schauen, um meine Spieler weiterhin besser zu machen, denen auch Sachen zu zeigen. Also der Rhythmus ist ungefähr gleich, also täglich am Laptop zu sitzen und zu analysieren. Also das bleibt gleich, aber es ist auf jeden Fall noch einmal eine Tonne mehr Informationen, die du da auf jeden Fall verarbeiten musst, da täglich, indem du die Spiele analysierst und die Gegner und so weiter.
Das ist ja auch mit einem, sag ich mal, sehr eigenwilliges klingt zu negativ. Du hast mit einem Charakter als Trainer zusammengearbeitet, sagen wir es so. Wir hatten ihn ja auch hier schon im Podcast. Und ich kann mir vorstellen, als Assistent ist man natürlich zum einen dazu da, dass man ihm zuarbeitet, aber ist vielleicht auch jemand, der dann mal Ideen einbringen soll, ne, auch mal Sachen mit anschieben soll. Wie hast du das erlebt? Das war ja sicher auch eine neue Situation, da jetzt mit so einem Coach da an deiner Seite zu arbeiten.
Ah, klar, also das gehört natürlich auch jetzt zu meinem Coaching-Rookie-Jahr dazu und es ist natürlich für mich eine große Ehre, dass ich direkt die Möglichkeit habe, mit so einem Coach zusammenzuarbeiten. Ich meine, wir spielen Euroleague, also am Ende des Tages, jedes Euroleague-Team hat einen großartigen Trainer und das ist einfach für mich jetzt großartig gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ja, er ist auf eine gewisse Art und Weise ein Perfektionist und wenn du auch ihm die Sachen zuarbeitest, da stehst du natürlich selber auch unter Strom, weil du willst ja natürlich die Sachen, die du ihm präsentierst und die du ihm gibst, muss Hand und Fuß haben. Ne? Und wenn da eine Information ist, die auf gut Deutsch scheiße ist, dann kriegst du das natürlich auch zu hören. Ne? So auf gut Deutsch, was soll ich mit dem Mist anfangen? Das ist eine Katastrophe. Also das kriegt man schon mit, was gut ist. Ne? Also für mich ist es wichtig, gerade auch, um mich weiterzuentwickeln, dass Feedback kommt. Ne? Also ob jetzt positiv wie auch negativ. Und da hält er auf jeden Fall nicht zurück. Wenn du gute Sachen machst oder er zufrieden ist, dann sagt er das und sagt, ey, das war gut, das war super, das war hilfreich. Aber du kriegst es auch mal zu hören, wenn es nicht effektiv war. Und das ist für ihn einfach sehr, sehr wichtig, dass die Informationen, der braucht keinen Roman auf seinem Schreibtisch, sondern die Sachen sollen kurz, präzise und natürlich auch effektiv sein. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
Was würdest du sagen, wie viele Stunden hast du so vorm Laptop verbracht mit Gegneranalyse etc. in der Woche?
Wie viele Stunden? Also ich meine, wenn ich mal acht Stunden schlafe, dann kann ich echt sagen, 16 Stunden am Tag vielleicht, ungefähr jetzt in der Saison. Und ich habe nicht oft 8 Stunden geschlafen. Also kann man das schon so ungefähr hochrechnen. Also es sind schon viele, viele Stunden, aber das gehört einfach dazu. Und das wird dann in der zweiten Hälfte der Saison ein bisschen besser, weil die erste Hälfte ist immer schwierig, weil du spielst ja immer das erste Mal gegen ein Team und in der zweiten Hälfte geht es alles ein bisschen schneller, weil in der zweiten Hälfte der Saison werden die Spieler nicht viel besser oder die Stärken ändern sich nicht. Klar gibt es irgendwie kleine Tendenzen, die sich ein bisschen ändern, die du dann auch abänderst, aber das Spiel bleibt im Endeffekt dann gleich. Es kann dann sein, dass ein paar neue Spielzüge dazugekommen sind, wenn du ein zweites Mal gegen das Team spielst. Aber die erste Hälfte der Saison, da ist auf jeden Fall viel, viel, viel Arbeit und in der zweiten Hälfte wird es von Analyse her ein bisschen weniger.
Das ist ein spannendes Stichwort, weil als Andrea Trinchieri hier saß, hat er die Saison so ein bisschen gesprochen. Das war quasi während oder direkt nach der Serie gegen Mailand. Und er meinte, als wir im Trainingslager waren, ich bin da rein mit meinen Planungen, meinem Konzept. Und dann habe ich direkt quasi gesagt, okay, das funktioniert alles nicht. Ich muss das alles umwerfen. Wir machen das alles neu. Wie hast du das damals erlebt?
Ja, im Endeffekt so, wie du sagst. Also wir haben halt sein Konzept oder ein Konzept, wie er gerne spielen möchte, was er sich zusammengestellt hat mit dem Kader auch. Und so sind wir in die Vorbereitung reingegangen. Und ich meine, wer die Vorbereitungsspiele gesehen hat, diese Euroleague-Turniere und auch die Vorbereitungsspiele, wo wir dann teilweise echt auf den Sack bekommen haben, musste schon auch viel umgestellt werden und an gewissen Details geändert werden. Und so ist es auch gewesen. Also er hat dann schon sehr, sehr viel von dem, was er eigentlich vorgehabt hat, dann schon geändert. Klar sind auch viele Dinge geblieben, indem man nur vielleicht ein paar Kleinigkeiten oder Details ändert, aber es wurde schon von dem Konzept her einige Dinge im Laufe der Saison dann völlig abgeändert.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine krasse Erfahrung ist, wenn man gerade wie du jetzt im ersten Jahr so ein Profistab ist und dann hat man so einen Coach und man sieht auf einmal, ach krass, der ist auch mit ganz anderen Vorstellungen reingegangen und jetzt hat er auch die Traute zu sagen, nee, das war alles Blödsinn, wir machen alles neu. Hast du da für dich vielleicht was mitgenommen, irgendwas gelernt für deinen Weg?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist schon wichtig zum einen, das Konzept, was er generell hat, dem ist er treu geblieben. Also da hat sich nichts geändert. Ich meine, es geht im Endeffekt dann nur um gewisse Details und dann hat er natürlich auch dieses Wissen und das Auge und das Gefühl für die Spieler dann auch. Ja, funktioniert das dann auch? Ne? Klar kommt er mit seinem Katalog, so will er spielen. Aber dann kriegt er natürlich auch dann dieses Gefühl raus, okay, das funktioniert doch nicht mit diesem Spieler, was er sich vorgestellt hat. Und dann ändert man was. Und ich glaube, das ist so für mich einfach auch wichtig. Klar muss man seiner Linie treu bleiben, spielweise, ob es jetzt defense-orientiert ist oder offensiv oder was auch immer, dass man seiner Linie treu bleibt. Aber man muss natürlich schon ein Gespür für die Spieler dann auch entwickeln und dann auch anpassen. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dann stur zu bleiben und sagen, pass auf, nein, so will ich das. Du musst es lernen. Klar muss man das auch in manchen Dingen machen, aber so insgesamt hat er da schon ganz gut diese Feineinstellung dann übernommen.
Du bist ja als Co-Trainer oder generell sagt man so, Co-Trainer sind ja eher die Jungs, die so ein bisschen das Ohr am Herz der Mannschaft haben, ne, wo auch mal ein Spieler hingehen kann und sich vielleicht mal auskotzen kann, auf Deutsch gesagt. Hast du diese Rolle dieses Jahr auch gespielt? Du bist ja auch jemand, der nicht so lange weg ist vom eigenen aktiven Zeit.
Ja, diese Rolle hat jeder Co-Trainer. Und ich glaube, dass wir in unserem Coaching-Staff da auch eine sehr, sehr gute Mischung haben. Ne? Mit Adriano Jolle und auch Emilio. Vor allem auch Emilio, der viel Player Development macht. Und wenn wir unterwegs sind, mit gewissen Spielern auch trainiert, die hier bleiben, weil sie verletzt sind oder nicht im Kader sind, weil wir einfach auch Spieler aussetzen müssen. Der ist dann noch einmal anders an den Spielern dran, weil ich meine, das ist dann so ein Bereich, okay, ich spiele heute nicht, muss aussetzen, muss aber dafür trainieren. Also er hat dann nochmal so ein anderes Ohr. Aber allgemein, weil ich jetzt noch nicht so lange aus dem Geschäft draußen bin als Spieler, habe ich schon so gemerkt, dass da auch der Draht zu den Spielern nochmal anders ist, wie andere Assistant Coaches. Also das habe ich schon so gespürt. Und ich glaube, dass ich da ein sehr, sehr gutes Bindeglied gewesen bin, ja, zwischen Spielern und Trainern auch, weil wir untereinander auch über Spieler sprechen und manchmal kommt der Trinkerier und sagt dann auch, pass mal auf, kannst du mal ein Video von Reynolds bisschen zusammenschneiden und ihm das auch dann zeigen oder kannst du mal mit Paul reden? Also da kommt er dann auch schon, weil ich meine, natürlich das meiste übernimmt der Head Coach, ja, der redet am meisten mit denen, aber manchmal bei 16, 17 Spielern ist natürlich viel und da braucht er die Assistant Coaches und dann weiß er natürlich oder sieht ja auch dann im Laufe der Saison, welcher Spieler fühlt sich denn zu welchem Coach irgendwie ein bisschen vertrauter und das muss man natürlich ausnutzen und dann auch viel mit den Spielern sprechen.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele Fans nicht so parat haben, das finde ich, Assistant Coaches sind quasi auch so für die Teamhygiene zuständig, also so Strömungen, wenn es so Grüppchenbildung etc. gibt, genau wie du sagst, man redet ja auch mit anderen Coaches und dem Head Coach über einzelne Spieler. Und wir hatten ja auch Markus Lindner ganz zu Beginn, den mir jeder auch gesagt hat, ne, also er redet ja auch viel mit den Jungs, lässt sie diese Fragebogen ausfüllen, dass man auch mal so ein bisschen psychisch reingucken kann, wie es denen geht. Hattest du den Eindruck, dass in dieser Saison jetzt mit diesen ganzen Covid-Restriktionen, dass das nochmal wichtiger war, dass dieser Teamzusammenhalt irgendwie gefördert wurde extra?
Ich denke mal, dass das auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass wir ein sehr, sehr gutes Teamgefüge hatten über die ganze Saison. Also diese ganzen Regeln und auch wenn du unterwegs bist, du musst auf alles achten, hat schon auch geholfen. Und ich glaube, das betrifft nicht nur uns, sondern auch viele anderen Teams, dass das geholfen hat, dass man da noch einmal enger zusammenarbeitet und besser zusammenarbeitet. Und das hat uns auf jeden Fall viel geholfen, auch für diese Saison.
Gibt es für dich ein Highlight in der Saison, wo du direkt auch quasi als vorbei warst und eben auch, weil alles so schnell an einem vorbeigerauscht ist dieses Jahr, wo du direkt dran gedacht hast und dachtest, ach krass, das war ja dieses Jahr?
Nee, du sagst es, das ist alles so schnell alles passiert. Ne? Obwohl man jetzt sagt, 90 Spiele, Pokal, Bundesliga, Euroleague und das Ganze, aber wirklich jetzt nach ein paar Tagen von dieser Saison, ich habe das immer noch nicht so ganz irgendwie alles verarbeitet. Ja. Ne? Also es ist echt so, ich habe mir eine Liste zu Hause aufgeschrieben, dass ich jetzt in den nächsten Tagen mir sogar nochmal Spiele anschauen möchte. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe vorhin Barcelona erwähnt, dass wir die zu Hause geschlagen haben, wo Baldwin ein richtig gutes Spiel gehabt hat. Oder die Playoff-Serie gegen Mailand, weil das alles so schnell passiert ist. Also ich will jetzt die nächsten Tage mir nochmal hin und wieder mal ein Spiel anschauen. Nicht jetzt aus der analytischen Sicht, sondern einfach mal dieses Spiel auch mal zu genießen.
Ja.
Und da haben wir einige Spiele gehabt dieses Jahr, vor allem in der Euroleague auch. Aber das ging alles so schnell vorbei, dass ich das jetzt immer noch so ein bisschen, ich muss mich noch sammeln über diese Saison. Es war wirklich jetzt für das erste Jahr. Ist ja jetzt nicht so, dass ich als Rookie-Coach oder Rookie-Assistant-Coach bei einem Team bin, was jetzt einmal die Woche spielt, 34 Spiele und du hast jetzt lange Zeit, das Spiel vorzubereiten und hast dazwischendrin irgendwie ein bisschen Luft, um mal irgendwie zu atmen. Sondern gleich mein Rookie-Jahr, wie gesagt, 90 Spiele und zack, 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 zack. Das muss ich jetzt erst einmal alles sacken lassen und nochmal, wie gesagt, mein Revue passieren.
Kannst du, wenn du zurückblickst auf die Saison, hast du so einen Moment, wo du dachtest, ach krass, ne, also man spürt ja manchmal als Coach, wenn man merkt, das Team macht so den nächsten Schritt und wenn man auf einmal einschätzen kann, wie gut eine eigene Mannschaft ist. Hast du da irgendein Schlaglicht in der Saison im Kopf?
Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, die Vorbereitung.
Also doch schon.
Okay. Also es war in der Vorbereitung, wenn ich das mal so sagen kann, Coach war am Anfang der Saison, da kommen wir wieder zurück zum Thema viel umwerfen oder einige Dinge umwerfen, sehr, sehr, ja, sagen wir mal, angepisst, ja, über die Spiele. Und ich glaube, dass wir da als Coaching-Staff schon gesagt haben, nee, pass auf, wir sind auf einem guten Weg. Ne? Also das ist, wo ich so jetzt drüber nachdenke, haben wir diese Thematik gehabt, wir haben gut trainiert, wir konnten diese Dinge, die die Coach wollte, im Training gut umsetzen, haben da wirklich eine gute Entwicklung auch gehabt, konnten sie in den Spielen da noch nicht umsetzen. Aber da war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, im Training setzen die es um. Ne? Du sagst A, die machen auch A, die kriegen auch A hin und so weiter. In den Spielen, es wird noch kommen. Und als die Vorbereitung dann vorbei war, hat man im Endeffekt dann schon, auch wenn man das erste Spiel gegen Mailand verloren hat, hat man es da schon gesehen, ey, wir haben es jetzt in der Vorbereitung geschafft, uns dahin zu verfrachten, dass wir zu Hause Mailand fast schlagen. Ja? Die in der Vorbereitung schon keine Ahnung, wie viele Spieler hatten und die ja auch schon, glaube ich, diesen Supercup in Italien oder sowas gespielt haben. Also die waren schon voll im Competition-Mode drin und wir haben uns noch gesucht. Und das war für mich, wo ich gesagt habe, nee, da, wir sind auf einem richtig guten Weg.
Gab es auf der anderen Seite einen Punkt während der Saison, wo so ein bisschen so Zweifel aufkamen an dem Weg, den man eingeschlagen hatte?
Nein, also auf dem Weg, die wir eingeschlagen haben, keine Zweifel. Ich meine, du hast halt immer so diese Thematik. Ich meine, ist ja kein Geheimnis. Jeder hat ja gesehen, wie sensationell zum Beispiel ein Baldwin spielen kann. Und natürlich auch das Gegenteil. Ja. Ne? Also ich glaube, das sind so Momente, wo man sagen kann, wo man dann wieder so ins Grübeln kommt und sagt, ey, was ist da los? Aber ich glaube, vom Spielkonzept her oder von dem Ganzen gab es da keine Situation, wo ich sagen würde, das hat uns da zum Grübeln gebracht oder mich zum Grübeln gebracht oder zum Zweifeln. Ganz Gegenteil.
Das ist die Serie gegen Mailand schon angesprochen, die dann die Euroleague-Saison beendet hat. Und da gibt es natürlich diese eine Szene am Ende von Spiel 1, Zach LaDay da mit dem Alley-Oop. Ist das eine Szene, die du dir 100 Mal angeguckt hast? Ist das einfach nur passiert und danach hast du es gelöscht? Hat dich das noch beschäftigt danach? Hat das Team beschäftigt?
Ich meine, klar, wir müssen ja die Spiele analysieren. Aber gerade diese Szene bewusst habe ich mir nur einmal angeschaut danach, weil ich einfach in dem Moment wissen wollte, wer war irgendwie schuld dran.
Ja.
Das hat man halt schnell gesehen. Aber das wurde eigentlich gar nicht mehr thematisiert. Also wir haben diesen Korb kassiert, haben das Spiel eigentlich gewonnen, aber okay, das Leben geht weiter, sowas passiert. Ich finde sowas im Nachhinein immer toll, ja, weil ich meine, das ist der Sport, das ist Basketball, das gehört einfach dazu. Klar, es ist blöd, dass es gegen uns passiert ist, aber einfach nur für Basketballgeschichte oder für die Zuschauer finde ich sowas immer super. Aber diese Szene, das wurde gar nicht mehr thematisiert.
Weil auch, glaube ich, ja, es gibt auch keinen Sinn im Endeffekt, oder? Ich meine, man muss ja auch nicht überspringen, das ging ja nicht weiter.
Es gibt keinen Sinn, aber ich meine, das ist halt auch so, weißt, man kann sagen, ey, im Endeffekt haben wir gewonnen oder hätte man das Spiel oder hätte man den Korb, dann kommst du wieder dieses hätte. Ich meine, wenn du dir das ganze Spiel anschaust, hätte man auch so spielen können, dass man gar nicht in diese Situation kommt. Also glaube ich, kann man es nicht jetzt auf diese eine Szene fixieren, dass wir nur deswegen dieses Spiel verloren haben, sondern das ist in den Minuten vorher passiert. Hätte man Rodriguez vielleicht einmal gestoppt und ihn nicht heiß laufen lassen oder so weiter. Also da kannst du das Spiel runterbrechen, dann kann ich dir 50 Szenen raussuchen. Das ist ein Punkt, das man hätte verhindern können.
Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, so habe ich es zumindest im Nachhinein mir so zurechtgelegt, man war ja unfassbar nah dran. Auch natürlich, weil es zu dieser Szene kam. Und wenn man Spiel 1 gewinnt, ist es vielleicht, oder ist es eine ganz andere Serie, sind wir ehrlich. Und ich glaube, da kann man auch eine Menge draus ziehen, oder? Dass man sagt, dann kann, okay, mit dem Kader, wir waren nicht weit von entfernt vom Final Four.
Definitiv. Also klar lernt man daraus, ne? Auch als Trainer, ja, wenn man gewisse Entscheidungen trifft am Ende, wie man jetzt diesen letzten Einwurf verteidigen möchte oder auch andere Sachen. Also natürlich lernt man dann daraus und am meisten hofft man auch, dass die Spieler dann in dem Moment auch daraus lernen, die jetzt da auch beteiligt waren. Aber das hat uns natürlich geholfen. Gerade auch, glaube ich, diese Serie trotzdem in 5 Spielen zu spielen. Weil ich meine, wenn du das erste Spiel so verlierst, dann das zweite und dann fährst du nach Hause. Also ich meine, wir haben schon relativ schnell daraus gelernt auch und ich glaube, dass diese Szene uns vielleicht sogar geholfen hat, dass wir gegen Mailand 5 Spiele erzwungen haben.
Trotzdem habe ich mich im Nachhinein, so, wenn man sieht, wie die Saison danach gelaufen ist, gefragt, wie tief war das Loch, in das ihr gefallen seid, so nach diesem Aus in 5 Spielen? Ihr wart super nah dran. Das war natürlich dieses Ziel, wo man vielleicht irgendwie schon drauf geschielt hat, aber man kann ja nicht, glaube ich, als FC Bayern München Basketball vor der Saison sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall ins Final Four. Das ist ein Ziel, aber es ist kein Must-Have. Und dann scheitert man da in 5 Spielen. Das klingt jetzt härter als gemeint, sondern man hat Pech und man verliert. Und dann geht's aber noch weiter und auch nicht nur ein Spiel, sondern es geht ja dann noch, ne, in der BBL auch in die Playoffs und so. Gab's da wirklich so ein Loch? Gab's da so ein Cut, wo das Team auch sich echt wieder aufrichten musste? Oder hat man einfach weiter durchgepowert?
Ich weiß gar nicht, ob ich das als Loch bezeichnen kann, aber ich meine, natürlich hat es emotional schon eine kleine Wirkung gehabt und eine kleine Wunde erzeugt, gerade auch beim Coach. Ja, ich meine, kommt aus Mailand, ja. Das ist seine Stadt. Also hat man schon gemerkt und bei den Spielern natürlich auch, weil ich meine, okay, am Ende des Tages bist du ja ein Spiel davon entfernt, ins Final Four zu gehen. Und ganz egal, ob man sich das als Ziel setzt. Ja, es gibt ja auch Teams, die gehen in die Saison und haben das als Zielsetzung, ja. Aber ja. Trotzdem musst du es umsetzen. Ja, und das ist nicht so einfach. Und wir haben es halt geschafft, kurz vor dieser Tür zu stehen, ohne Zielsetzung. Aber irgendwann kriegst du natürlich schon Playoffs qualifiziert. Mailand, die Vierter, wir Fünfter. Ist schon möglich und dann entwickelt sich natürlich schon vielleicht irgendwo, obwohl wir keinen offiziellen Druck hatten, aber du stellst dich trotzdem selber unter Druck, weil eigentlich ist das Team schlagbar. Und ich glaube, dass das schon nach dem letzten Spiel schon ein Loch, würde ich nicht sagen, aber dass wir da schon 1-2 Wunden mit rausgenommen haben, war schon klar. Und dass wir da jetzt nicht innerhalb von 1-2 Tagen wieder uns erholen, war uns auch klar. Wir wussten, dass Pokal ein Wochenende später vor der Tür steht. Und was gibt's Besseres, als den Pokal zu gewinnen eine Woche später, wenn du da aus dem Playoff rausfliegst. Und da muss ich sagen, haben wir uns dann wirklich doch schneller und besser erholt, als vielleicht manche erwartet haben.
Also würdest du nicht sagen, dass dieses Top-4-Wochenende dann relativ ein Nachteil war, weil es eben dann Schlag auf Schlag ging? Und dann im Endeffekt auch diese massive Zahl an Spielen sich dann auch so ein bisschen kumuliert hat am Ende.
Ich meine, ich bin insgesamt immer ein großer Fan davon, dass die Abstände nicht zu lange sind. Mhm. Ja, ich meine, klar kann man so ein Back-to-Back wie in den Playoffs vermeiden. Also so ein Fan bin ich natürlich nicht. Aber ich bin schon ein großer Fan, dass die Abstände da nicht so groß sind. Und ich glaube, wenn jetzt nach dem Playoff aus nicht das Wochenende drauf, sondern in 2 Wochen das vielleicht erst gewesen wäre. Ich glaube, das wäre dann wieder zu lang. Ja. Ne? Und ich glaube, diese Tension, die du hast, ganz egal, ob sie positiv oder negativ ist, nach so einem Playoff aus. Ja, irgendwie bei jedem Spieler ist es anders. Ja, das kann völlig, der kann deprimiert sein, enttäuscht, gefrustet. Das muss schon schnell wieder irgendwie in positive Motivation umgewandelt werden. Und ich glaube, das Beste ist dann, wenn du das nächste Spiel dann schon gleich hast. Und ich glaube, wir haben dann diesen Pokal dann auch gehabt, das Pokalwochenende, wo du halt Ulm und dann auch Berlin hast. Das ist nochmal so eine Motivation, wo du sagen kannst, okay, das ist gleich anders, wenn wir jetzt am Wochenende noch ein Ligaspiel gehabt hätten gegen Vechta oder sowas.
Ja.
Ja, ich glaube, das wäre schwierig gewesen. Ja, du musst dich jetzt nach Playoff aus, jetzt ohne Vechta jetzt schlecht zu reden.
Ja, aber es ist natürlich ein anderes Spiel.
Aber es ist nochmal was anderes, dich jetzt für Vechta zu motivieren. Und das wäre, glaube ich, vielleicht unmöglich gewesen, als zu sagen, hey, pass auf, okay, wir haben jetzt verloren, aber jetzt kommt Ulm, was ein starkes Team ist, die wollen wir schlagen, damit wir im Finale sind und dann gegen, ja, höchstwahrscheinlich Berlin uns den Pokal zu holen. Und ich glaube, dass das einfach so nach 2 Tagen hat man auch gemerkt, dass die Jungs dann auch schon ganz anders drauf waren.
Gab es denn Zeit, großartig das zu genießen, den Pokalsieg?
Wie gesagt, ich habe die ganze Saison noch irgendwie noch gar nicht so genossen. Aber klar, unmittelbar danach, man freut sich und das war dann einfach noch einmal so eine Woche, dann nachdem du gegen Mailand raus bist, hast du jetzt einen Grund zu feiern und dich zu freuen und ein Ziel wurde erreicht. Also da ist die Freude auf jeden Fall groß gewesen und in vollen Zügen, wie man sowas normalerweise genießt, kannst du dann nicht. Also ich meine, wir haben hier ein bisschen was getrunken oder so und dann ist Coach, glaube ich, gegangen nach ein paar Stunden. Ich bin dann auch, also ich glaube, wir Coaches waren dann relativ schnell weg, weil geht ja dann, die normalen Playoffs gingen ja dann auch schon wieder weiter. Und da willst du ja natürlich dann auch wieder on point sein und möchtest die Arbeit und willst natürlich alles richtig machen. Und denkt man sich auch, okay, komm, jetzt noch ein paar Wochen konzentriert durchziehen und hoffentlich dann am Ende richtig feiern.
Ja, ich finde das so krass, weil du erst dieses Tief, also es ist ja so ambivalent, ne? Du hast halt diese Enttäuschung gegen Mailand. Gleichzeitig ist es natürlich ein Riesenerfolg gewesen und man ist vielleicht über das Ziel ein bisschen hinausgeschossen. Dann geht's direkt weiter. Man hat dieses High, dass man sagt, ah, jetzt haben wir den Pokal gewonnen hier, stark. Und dann auf einmal, aber ja, sorry, es geht direkt weiter, business as usual. Und dann geht's in die Finalserie gegen Alba. Natürlich war da ein bisschen was dazwischen, aber dann kommt dieser eigentliche Saisonhöhepunkt, ne, den man ja, glaube ich, als WBL-Team dann immer hat, die Finals. Und das war ja dann eine extrem schwierige Zeit für euch aus mehreren Gründen. War der Akku, oder ich weiß nicht, das ist mal blöd, mir so Prozentzahlen zu hantieren, aber der Akku vor diesem Finals, wie voll war der in der Mannschaft?
Also auf jeden Fall nicht voll, ganz klar. Aber ich meine, das ist ja nicht so, dass wir jetzt im Finale gegen ein Team gespielt haben, die nur 34 ja, Spiele klar. gespielt ja. haben, sondern ich meine, wir haben 90 gehabt und Alba, glaube ich, was 83?
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwie sowas. Also da stehen natürlich dann zwei Teams im Finale, die ähnliches Pensum haben und ist einfach unmöglich nach so vielen Monaten, dass da der Tank bei beiden Teams voll ist. Ne? Also beide Teams haben Verletzungen gehabt, beide Teams haben Spieler mit Blessuren und so weiter, was ja völlig normal ist. Aber wie gesagt, von beiden Teams war der Akku nicht voll. Am Ende war vielleicht, ob es jetzt 1% ist oder 2%, war der Akku vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen voller. Und das hat dann einfach gereicht für Alba.
Wie schwer war das für dich, also als einer, der sich ja auf die Serie auch vorbereiten musste? Zum einen hat natürlich Alba so oft gesehen wie kaum ein anderes Team dieses Jahr. Auf der anderen Seite gab es ja diese Verletzungen beim FC Bayern, aber auch bei Alba Berlin. Wie sehr hat das seine Arbeit beeinflusst, eben um sich auf die Serie vorzubereiten?
Die Verletzungen jetzt auf Alba-Seite gar nicht so sehr. Mhm. Ne? Natürlich dann auf unserer Seite, wenn du das ganze Jahr über mit Paul viel auf der 4 spielst oder 3 und 4, der dann gefehlt hat. Also natürlich konnte man im Laufe der Saison Nick, der auch gefehlt hat, kompensieren und die Spiele mit Sili, der ja im Endeffekt dieselbe Position spielt, aber halt ein anderer Spielertyp ist. Aber das konnte man alles ganz gut im Endeffekt handeln. Aber natürlich dann von einem Tag auf den anderen musst du wirklich gerade auch offensiv das Spiel fast komplett umstellen, weil Paul dir fehlt, einer der besten Dreierschützen, den wir haben, zwei Positionen spielen kann. Und auch noch ein deutscher Spieler ist, was ja auch für den Kader eine Rolle dann auch spielt. Das war natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und das hat man auch gemerkt, dass natürlich da Paul uns gefehlt hat am Ende.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man aufgrund dieses, ja, ich sag wie es ist, blöden Spielplans mit diesen Back-to-Backs, als Trainer, du hast natürlich ein bisschen Ansprüche in deiner Mannschaft, was du sehen willst. Aber wenn du dann siehst, okay, das war jetzt eine ewig lange Saison, wir spielen jetzt zweimal Back-to-Back, ich meine, man kann ja gar nicht in diesem zweiten Spiel wahrscheinlich das erwarten von seinen Spielern, was man normalerweise erwartet, wenn es jetzt so um Schnelligkeit, Einsatz etc. geht. Wie seid ihr damit umgegangen?
Naja, ich kann dir jetzt erst einmal von meiner Sicht das sagen, wie ich das gesehen habe. Wir haben das erste Spiel gespielt und dann bist du lange wach und analysierst es auch und gehst dann, weiß ich nicht, irgendwann mal um 2-3 Uhr schlafen. Und bist natürlich die ganze Saison gewohnt, okay, du stehst auf und der Tag hat irgendwas. Ne? Also klar, musst du ein Meeting machen oder sonst was, aber du stehst am nächsten Morgen auf, nur nach 4 Stunden Schlaf und denkst so, ey, wir spielen ja heute Abend wieder.
Ja.
Und das ist so, das hat mich dann so wirklich so nochmal wie so ein Brett, kriegst du dann so mal. Und da, wie die Spieler dann auch denken. Ich meine, du hast ja oft Spieler auch, die brauchen ja noch viel länger, bis sie einschlafen. Ne? Weißt du, die Adrenalin und die geben Gas und die brauchen ja manchmal noch länger, bis sie wirklich einschlafen. Und jetzt müssen die wieder diesen Motor hochfahren. Ist für uns Coaches ein bisschen einfacher. Ja, wir machen unser Meeting. Aber die Spieler müssen jetzt nochmal wieder direkt 24 Stunden später den Motor, den Körper hochfahren, mental und auch vom Körper her. Das ist schon tough. Also es ist schon wirklich schwierig, aber man muss das Beste draus machen. Und wie haben wir das gehandelt? Ist halt nach dem Spiel versuchen, Cooldown, Stretching, Nahrung, natürlich am nächsten Tag nicht zu viele Informationen vom Spiel. Wir Coaches haben natürlich 10.000 Informationen ausgetauscht, aber jetzt musst du das herausfiltern, was gibst du dem Team weiter, weil ich meine, die sind ja eh schon da oben vollgepackt und auch ready fürs Spiel. Also das musst du dann auch wieder handeln. Dann natürlich mal nicht in die Halle am Vormittag gehen. Also du musst mit so Kleinigkeiten versuchen, das Team, dass die 24 Stunden später wieder auf Hochtouren fahren können.
Und dann gab es ja die ganze Situation, Paul natürlich, wo Marco ja auch bei Magenta TV, Magenta Sport gesagt hat, ja, das lag wie so eine Wolke über der Mannschaft. Wie schwer hat das wirklich auf euch gelegen? Also war das, was man sich auch stellen, was vielleicht gar nicht konzentrieren konnte auf seinen Job, der da einem vor ihm lag?
Also insgesamt war das fürs ganze Team, als wir das erfahren haben, als Marco und Andrea uns mitgeteilt hat, war das schon, muss ich sagen, an dem Tag emotional ein richtiger Dämpfer. Also gar keine Frage. Also das musst du erst einmal verarbeiten und damit musst du auch erstmal umgehen. Und da geht jeder auch irgendwie dann unterschiedlich um. Ne? Also ich meine, klar, bei dem einen fließen Tränen und der andere ist in der Gedankenwelt. Und man macht sich natürlich auch noch Gedanken, weil das sind immer solche Momente, wo du sagst, ey, man muss wirklich dankbar für alles Mögliche sein. Ja? Und dann kriegst du sowas mit. Und das ganze Jahr über hatten wir so oder so, wie wir vorhin schon gesagt haben, weißt du, die Thematik mit Corona, weißt du, Tests. Und wir waren so diszipliniert und haben alles hinbekommen, weißt du, damit wir keinen einzigen positiven Test hatten. Und alles hat super funktioniert, ja. Und dann am Ende der Saison kriegst du sowas mit, ja. Das halt dann jetzt nicht einer ausfällt, weil er jetzt Corona hat und ist jetzt 2 Wochen irgendwie raus und in Quarantäne, sondern du kriegst dann sowas mit. Und das war schon sehr, sehr hart. Und wir hatten auch vorgehabt, eigentlich Training zu haben, leichtes Training, aber das war natürlich überhaupt nicht möglich. Aber dann einen Tag drauf, der zweite Tag, hat man dann schon so gemerkt, dass dann auch das besser war insgesamt. Also man konnte trainieren. Ich glaube, dass die Jungs auch sehr, sehr gut fokussiert waren. Wir haben auch ein gutes Training gehabt. Aber wie Marco schon gesagt hat, trotzdem war diese Wolke und der Gedanke einfach immer anwesend, ne? Weil jemand fehlt, ja, Paul fehlt und natürlich macht man sich dann Gedanken und man will ja auch wissen, wie es ihm geht, ja. Und auch wenn man weiß, wenn ich jetzt frage, wie es ihm geht, kriege ich positives Feedback, aber trotzdem ist der Gedanke dann wieder da, ne? Trotzdem denkt man dann wieder nach, ey, der Arme oder was auch immer. Also man beschäftigt sich oder man hat sich bis heute immer noch täglich mit diesem Thema auseinandergesetzt und das hat einen jeden Tag auf jeden Fall beschäftigt.
Am Ende hat es dann nicht gereicht gegen Alba und zwischen angesprochen. Es war eine Saison, na klar, ne? Man ist gehetzt von Spiel zu Spiel. Jetzt ist ja dann so die Zeit, wo man ja auch vorausblickt. Man ist nicht Meister geworden, es war eine schwere Saison, du hast Verletzungen angesprochen. Wie ist das jetzt für dich gerade persönlich? Du hast jetzt frei erstmal, aber wann geht's wieder los? Wann wird nach vorne gedacht? Wann geht's um 2021, 2022?
Ich habe das ja jetzt das erste Mal jetzt gerade auf dem Niveau mitbekommen. Ich glaube, das war im Endeffekt 2-3 Tage später so gefühlt. Also ja. Aus meiner Sicht muss ich sagen, klar war ich sehr, sehr enttäuscht, wie jeder andere auch. Aber ich glaube, diese Saison war so anstrengend und so lang, dass dann einfach auch du irgendwie dann, okay, es ist vorbei, weißt du, und Alba hat dann, wie gesagt, man muss sagen, verdient gewonnen, aber insgesamt können wir auf eine positive Saison zurückblicken und ich glaube, das ist vielleicht auch dann für uns insgesamt dann auch einfacher zu handeln am Ende, weil die Juli-Saison war gut, wir haben Pokal gewonnen, wir waren im Finale gegen Alba nach so einer langen Saison, also insgesamt kann man was Positives rausziehen. Und ich glaube, das ist immer extrem wichtig am Ende der Saison, dass man was Positives rausziehen kann. Hätte auch ganz anders sein können, ja, dass man eine katastrophale EuroLeague-Season hat, man Pokal verliert und dann noch jetzt auch die Playoffs. Ich glaube, dann ist Riesenfrust und eine Riesenenttäuschung angesagt. Aber ich glaube, dass die Saison insgesamt so positiv war, dass man, muss man sagen, schon mit erhobenem Haupt den Audidom nach dem verlorenen Finale verlassen konnte. Und jetzt 2-3 Tage später geht im Endeffekt jetzt schon die nächste Saison los. Also da ist man schon mit den Gedanken, beim 15. oder wann auch immer die Vorbereitung anfängt, ist man schon gedanklich. Ne? Also der Körper ist jetzt noch in Ruhemodus, aber gedanklich ist man schon fast wieder Mitte August.
Dann vielleicht zum Abschluss, was liegt noch an für dich im Sommer? Also geht's mal im Urlaub? Hast du Zeit dafür? Wenn ja, wohin?
Die Zeit habe ich, aber leider dadurch, dass wir in Bayern die letzten sind mit Schulferien, muss ich jetzt noch bis Ende Juli warten. Also das sind, was haben wir jetzt heute? 17. Also jetzt noch fast 5-6 Wochen muss ich warten, bis die Kinder Ferien haben, und dann werden wir die ersten 1-2 Augustwochen dann nutzen, irgendwas zu machen. Was genau, so nicht geplant. Aber jetzt in der Zeit, das Wetter ist schön, ich fühle mich wohl auf meiner Terrasse und da bin ich jetzt auch jeden Tag und genieße einfach die Sonne, und der Grill läuft auf Hochtouren und das ist jetzt erst einmal jetzt die nächsten Tage der Plan.
Wirst du uns auch beglücken mit 1-2 DJ-Sets auf Instagram, oder ist das vorbei?
Eigentlich nicht, aber das Problem ist, ich meine, das sage ich das offen und ehrlich, Instagram schmeißt ja immer jeden DJ raus, ne? Wegen Musik GEMA. Und so, ja, Copyright, ja. Und das ganze Zeug. Also wenn ich da 15 Minuten auflege, die schmeißen mich dann immer raus. Also von daher werde ich es leider nicht machen können live, aber vielleicht finde ich eine andere Lösung.
Ja, vielleicht auch für die Nachbarn, die freuen sich auch.
Ja, die freuen sich auf jeden Fall, die haben sogar schon nachgefragt.
Siehst du. Mensch, Desmond, da wünsche ich dir auf jeden Fall einen entspannten Sommer, egal wo es hingeht. Und dann, ja, geht die Saison auch bald wieder los und dann hoffentlich für dich auch mit dem nächsten Schritt nächstes Jahr.
Dankeschön.
Und jetzt hat unser zweiter Gast, oder mein zweiter Gast heute, Platz genommen. Und ich freue mich sehr, Benny Volkmann, Geschäftsführer vom FC Bayern München e.V. Hallo, Benny.
Servus, André. Freut mich, hier zu sein.
Ich glaube, jetzt werden einige denken so, was, FC Bayern e.V., ist das keine AG oder GmbH? Viele sehen dann nur immer den Fußball. Erklär doch kurz mal, was du machst und was FC Bayern München e.V. überhaupt ist.
Ja, das mache ich gerne. Ich versuche jetzt nicht ganz zu juristisch zu sein, aber beispielsweise fangen wir mal an mit allen Mitgliedern. Alle Mitglieder des FC Bayern sind Mitglieder des FC Bayern München e.V. Das ist ein ganz klassischer, gemeinnütziger Sportverein, wie 90.000 andere Sportvereine in diesem Land auch, vielleicht ein bisschen anders. Und der Mutterverein, sowohl der FC Bayern München AG, unsere Profifußballer, als auch der FC Bayern München Basketball GmbH und hier auch der 100%ige Gesellschafter. Und wir sind so ein bisschen auch Seele, Familie des Vereins und versuchen auch den Breitensport, den Jugendsport, unsere Mitglieder, unsere Ehrenmitglieder, die Geschichte des Vereins aufrechtzuerhalten und zu leben.
Das heißt, für dich ist schon so ein gewisser Spagat, kann ich mir vorstellen. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt mal beim Basketball bleiben, weil das ja der Basketball-Podcast ist, haben wir schon professionelle Strukturen, ne, mit Euroleague, mit dem SAP Garden, mit dem wir noch sprechen werden. Und auf der anderen Seite bist du wahrscheinlich auch für die Kegler zuständig. Das weiß ich, weil Mehmet Scholl da früher, glaube ich, mal gespielt hat in der dritten Mannschaft. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein relativ breites Aufgabenfeld ist.
Ja, total breit, aber auch total spannend. Ich glaube, man muss es mögen. Ich liebe es. Und es ist tatsächlich so, auf der einen Seite verhandeln wir einen gerade mal fünfstelligen Kegeletat, ganz hart natürlich mit den ehrenamtlichen Abteilungsleitern. Auf der anderen Seite geht es dann ins nächste Euroleague-Spiel, wenn wir jetzt beim Basketball logischerweise bleiben. Da geht es natürlich jetzt nicht nur wirtschaftlich um ganz andere Dinge, sondern auch sportlich. Also wir sind vom breitesten Breitensport bis zum absoluten Weltklassesport haben wir bei uns im Verein ja wirklich alles vertreten. Und diesen Spagat hinzubekommen, das ist halt auch ein bisschen mit Aufgabe des e.V. Ja.
Ich finde das krass, weil ich stelle mir das vor, also dass dann sagt der Abteilungsleiter vom Kegel oder Kegelsparte vor der Tür steht und hat so eben zwei einen Termin und die Worte übersprechen, ob sie die Bahn neu bohren können. Und danach steht Marco Pesic da und sagt, hier im SAP Garden, wir brauchen da auf jeden Fall die und die Lichtanlage für 20 Millionen. Und aber bist du dann derjenige, der das dann irgendwie alles entscheidet? Was ist deine Funktion da?
Nein, um Gottes Willen. Also ich bin jetzt nicht der, bei dem Marco Pesic Anträge stellt. Wir tauschen uns zu vielem aus, haben tatsächlich auch wirklich täglich Kontakt. Und auch mehr Kontakt als mit dem Abteilungsvorstand der Kegler, um ein Beispiel zu bleiben. Aber es ist tatsächlich so, wir auf der einen Seite verhandeln wir mit dem Sportamt der Stadt über Hallenzeiten für unsere Handball-Kreisliga-Mannschaft. Und auf der anderen Seite verhandeln wir dann auch mit dem Sportamt der Stadt über den SAP-Garten oder über Dinge, die wir am Audidom machen wollen. Insofern spielen die Dinge dann schon zusammen. Und das ist, glaube ich, auch dann Gold wert, eine zentrale Schnittstelle für solche Punkte zu haben. Und der Marco macht seinen Profisport und das macht er exzellent. Da kann ich ihm auch gar nicht reinreden, möchte ich auch gar nicht. Und die Kegler machen auch ihren Sport, aber wir versuchen dann bei uns so ein bisschen auch gerade die politischen Dinge, die Verortung auch in der Stadtgesellschaft in München zu bündeln, in allen Facetten, die der Verein so mit sich bringt. Und dann haben wir natürlich unsere Aushängeschilder, nicht nur den Marco im Basketball, sei es Herbert Heiner, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, jetzt Oliver Kahn im Fußball. Und jeder hat natürlich auch seine Punkte, wo er dann andockt.
Bist du dann jemand, der auch von all denen, die du gerade genannt hast, die Handynummer hat und denen WhatsApp schicken kann, wenn irgendwas ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also direkten Kontakt habe ich natürlich zu meinem Präsidium, da wo ich Geschäftsführer bin. Und da habe ich natürlich auch die Handynummern. Und Herbert Heiner ist jetzt der dritte Präsident, den ich erleben darf. Und gerade dann auch mit Karl Hopfner, meinem ersten Präsidenten, Uli Hoeneß. Und Herbert Heiner erfolgt natürlich auch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit zu allen Themen, die den Gesamtverein, die den e.V. betreffen. Ja.
Jetzt hat der Basketball natürlich, glaube ich, auch im Gesamtverein natürlich echt viel größere Bedeutung, als das noch vor 10, 15 Jahren war. Also wir reden ja wirklich von der Sparte und natürlich dem Aushängeschild dann in der ersten Mannschaft. Das ist ja ganz was anderes als in den 80er, 90er oder frühen 2000ern. Macht sich das auch bemerkbar insgesamt im Verein? Also ist die Stellung der Basketballer anders, als sie damals war?
Total. Und das ist eine total spannende Entwicklung. Ich bin jetzt seit knapp 7 Jahren dabei. Das war genau der Zeitpunkt, als die GmbH ausgegliedert wurde aus dem e.V. Und ich finde, man merkt das heute auch immer noch extrem daran bei Kolleginnen und Kollegen, die später angefangen haben, also als Basketball dann schon wirklich professionell war, gehen mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit um mit den Basketballern, als jetzt Kollegen, die vielleicht seit 30 Jahren dabei sind, für die Basketball immer noch was Neues ist. Mhm. Und das ist natürlich auch eine herausfordernde Aufgabe, aber auch eine schöne Aufgabe, diese Schnittstellen viel enger zu verzahnen, Synergien zu nutzen und auch zu schauen, was kann der jeweils andere vom anderen lernen. Also was können die Basketballer vom Fußball lernen, was kann der Fußball vom Basketball lernen, und dadurch, dass ich glaube, das ist auch, wenn es jetzt mal wirtschaftlich betrachtet, dass auch schon unterschiedliche Marken sind mit unterschiedlichen Zielgruppen, bereichert das insgesamt den Verein total. Und wir können aber auch noch viel mehr rausziehen.
Du hast ja schon Fußball und Basketball angesprochen. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt FC Bayern nicht so genau aus. Gibt es noch eine andere Sparte, die da irgendwie mit ranreicht, was so die Bedeutung angeht? Oder sind das schon die beiden absoluten Leuchttürme?
Das sind die beiden absoluten Leuchttürme, das sind die beiden Sportarten, bei denen wir eine Professionalisierung haben, bei denen wir Hochleistungssport betreiben, von der jüngsten Jugendmannschaft an, bis hin zu den jeweiligen Profis, und uns ja auch jetzt auch im Basketball in Europa etabliert haben. Und alles andere ist auch bewusst Breitensport, Jugendsport. Wir haben im Tischtennis schon, reden wir auch von Leistungssport, haben einige Jugendnationalspieler beispielsweise, spielen im Schach Bundesliga, aber haben immer die Grenze beim bezahlten Sportler. Also wir haben nirgendwo außer im Fußball oder im Basketball bezahlte Sportler. Das sind Grundsatzentscheidungen, die mal getroffen worden sind. Kannst dir vorstellen, dass nach jedem großen Handballturnier oder jedem großen Tischtennisturnier oder wenn Timo Boll eine Medaille gewonnen hat, dann kriegen wir zig Anfragen von Tischtennisfans oder Handballfans, die sagen, macht doch auch mal das, was ihr im Basketball gemacht haben. Und ich habe schon Textbausteine, um zu erklären, dass das nicht nicht ganz so einfach ist und dass da so viel Herzblut mit rein gehört und dass man nicht einfach, auch wenn man der FC Bayern München ist, eine Sportart professionalisieren kann, wenn man es ernsthaft betreiben will.
Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, es ist ja nicht nur so die erste Mannschaft und vielleicht dann so 2, 3 Jugendteams, wo irgendwie dann die High Potentials da aufgebaut werden sollen für eine Euroleague-Karriere, sondern das lässt sich ja durchdeklinieren bis zu den Minis runter. Was hat sich da getan, seit es jetzt da oben diese Professionalisierung gab? Also wie haben sich die Strukturen bis ins Kleinste runter in den Breitensport im Basketball beim FC Bayern geändert?
Man muss fairerweise sagen, dass es leider so ist, dass wir auch im Jugendbereich fast nur noch im Leistungssport unterwegs sind. Das liegt einfach vor allem an der Sportstättensituation in München. Es gibt einen akuten Sportstättenmangel, der nicht nur andere Vereine betrifft, sondern uns auch ganz genauso. Das heißt, wir müssen da schon schauen, was haben wir überhaupt für Kapazitäten und wo kommen wir unter. Was wir allerdings machen und was wir probieren, vor allem im Basketball, in der Stadt aktiv zu sein, in Schulen reinzugehen. Wir haben 30 30, 40 sogenannte Schul-AGs, wo wir mit dem Verein in die Schulen reingehen, Basketballtrainings machen, den Sport näher bringen. Und dort, leider ist es so, dass in Schulen immer mehr auch fachfremd Sport unterrichtet wird, was aus unserer Sicht ein Riesenproblem ist. Und wir dann versuchen halt, nicht nur im Basketball, aber auch da wirklich auch flächendeckend reinzugehen und gescheit Sport zu lehren.
Ich meine, das ist ein Punkt. Wir waren beide meiner Sportschule. Ich habe gerade eben vorher erfahren, dass du nur 3 Semester da warst. Ich war ein bisschen länger, aber sicherlich in der Gesamtheit weniger erfolgreich als du in den 3 Semestern.
Naja.
Aber
es war eine schöne Zeit.
Es war eine schöne Zeit. Wir haben eben schon gesagt, Sporo ist immer, also früher haben wir gesagt, der nördlichste Club mit, vor allem jetzt im Sommer. Aber da hat man natürlich auch viel Kontakt gehabt, ne, zu Lehrern, Studenten. Aber eben auch, ich kann mich erinnern, zum Beispiel meine Basketballdozenten, die natürlich auch verantwortlich waren für die Ausbildung von Lehrern, die dann Basketball lernen, die echt immer dann geweint haben fast dann am Ende meiner Zeit, weil sie gesagt haben, hey, wir kriegen jetzt hier Lehrpläne, man muss gar nicht mehr einzelne Sportarten wirklich lernen, sondern es geht dann nur so um, jetzt hier ist Element Ballspiel und Bewegung. Und wenn einer jetzt dann in der Schule ist, ein Lehrer, der mit Basketball nichts anfangen kann, dann wird es einfach nicht mehr gelehrt, sondern dann im Zweifel rollt er jedes Mal den Fußball raus. Und da finde ich diese Entwicklung, die ihr auch treibt, echt, echt spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht nur im Basketball ist, dass ihr dann in die Schulen geht und da versucht, wirklich den Sport näher zu bringen.
Es ist tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja, was wir sehen und was durch Corona natürlich nochmal enorm verstärkt worden ist, dass Kinder und Jugendliche erstens keine Räume haben, sich zu bewegen, zweitens jetzt auch lange keine Gelegenheit hatten und drittens auch überhaupt nicht vernünftig das Ganze angegangen wird. Ja. Also das geht ja, du hast ja jetzt schon den dritten Schritt beschrieben, das geht ja, fängt ja an mit einer gesamtmotorischen Grundausbildung, die eigentlich jedes Kind, jeder Jugendliche bekommen sollte. Dazu braucht es gescheite Lehrkräfte und dann muss man natürlich auch Menschen haben, die dann entdecken können oder die sehen können, okay, das Mädel, der Junge, der hat jetzt Talent, vielleicht für Handball, vielleicht für Basketball, vielleicht für Tischtennis. Und da versuchen wir schon auch als Verein unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, in solche Themen reinzugehen. Da mag sich der ein oder andere fragen, was hat denn jetzt der FC Bayern mit sowas zu tun? Und dann sagen wir, naja, haben wir schon, wir wissen, mir ist an mir, um die Strahlkraft unseres Logos, um die Strahlkraft unseres Vereins. Und dann versuchen wir das natürlich auch einzusetzen und in erster Linie natürlich auch hier in der Stadtgesellschaft in München. Und wie du sagst, nicht nur im Basketball, wir versuchen der Ganztagsentwicklung der Schulen ein Stück weit auch Rechnung zu tragen, dadurch, dass wir Sport im Ganztagsprojekte auferlegen. Das machen wir vor allem mit unserer Tischtennisabteilung in Schulen reinzugehen. Wir haben seit letztem Jahr unheimlich erfolgreich, das hat mich selber ein bisschen überrascht, Schach-AGs in Schulen angeboten. Wir werden überrannt mit dem Thema Schach. Manche diskutieren gerne darüber, ob das jetzt Sport ist oder kein Sport. Ich finde, es ist Sport. Also wenn man unsere Abteilung auch mal erlebt hat, ist natürlich nicht vergleichbar mit Basketball, Handball, Fußball, aber das ist auch ein spannendes Beispiel, dass die Angebote auch dankbar angenommen werden und wirklich auch Kinder, Jugendliche, Eltern, auch die Schulen danach lechzen, hier gescheit was auf die Beine zu stellen.
Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, den wir auch nochmal klar machen sollten. Oder ich frage mal andersrum. Denkst du, dass es die Pflicht ist und die Verantwortung für einen Sportverein, für den FC Bayern sowas zu leisten? Weil ich denke eigentlich schon, denn so war mal ehrlich, so rein vom Bund her oder von den Ländern, dass wir diese Defizite haben in diesem Jugendsportbereich, das kommt ja genau daher, ob das jetzt Sparmaßnahmen sind oder weil es einfach nicht so auf der Tagesordnung steht. Und ich glaube schon, dass Vereine wie jetzt der FC Bayern oder auch im Basketball, Alba Berlin, in Berlin machen es ja auch, das bringt ja alle weiter, wenn man mehr Kinder zum Sport bringt, egal welche Sportart das jetzt im Endeffekt ist.
Also ich denke das auch, dass das unsere Pflicht ist, dass es unsere Verantwortung ist, dass mögen nicht alle im Verein so sehen. Deswegen bin ich auch dankbar für die Struktur, also dass es den e.V. gibt, weil ich denke, das ist vor allem auch Aufgabe des e.V.s. Wenn jetzt die Kollegin in der Sponsoring-Abteilung, die haben das Thema wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm. Das ist aber auch gut so. Die sollen halt schauen, dass wir Partner haben, die zahlen können. Aber wir brauchen dann natürlich auch oberste Entscheidungsträger, die sagen, okay, von dem Geld, das wir haben, sind wir auch bereit, hier was abzuzwacken für solche Zwecke. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist einmal die Kraft, die man als, nicht nur der FC Bayern, jeder Profi Großverein hat ja eine Vorbildwirkung, hat eine gewisse Markenkraft dann auch in der Stadt, in der er unterwegs ist. Und es ist ja auch nicht schwer. Man muss sich, muss halt wirklich sich diesem Thema annehmen und sagen, das ist unsere Pflicht, das ist unsere Verantwortung. Wir haben hier auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Und was können wir am besten? Das ist Sport. Und dann versuchen wir mit diesem über Sport gerecht zu werden.
Wie schwer war das generell jetzt, du hast eben schon mal kurz angerissen, in Zeiten von Corona, wo ja eigentlich quasi nichts möglich war, vor allem nicht in Innenräumen. Geht das jetzt so langsam wieder los, auch im Basketball, dass man jetzt wieder mehr machen kann? Und was war eigentlich im letzten Jahr los? Also lag da alles brach? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also erstmal hat es uns, glaube ich, alle erschlagen. Und das aber auch, wenn man es jetzt auf den Verein projiziert, von der kleinsten Jugendmannschaft bis hin zu den Profis, waren wir auf einmal, erstmal ging gar nichts mehr. Dann haben wir zumindest den Profisportbetrieb, was ich auch richtig und wichtig finde, sehr schnell wieder auf die Beine gestellt. Sowohl im Fußball als auch im Basketball mit dem Top-10-Turnier hier auch in München. Was, glaube ich, eine unheimliche Ausstrahlungskraft auch hatte für den gesamten Sport. Und im Amateursport und im Jugendsport war das teilweise wirklich eine Katastrophe. Wir haben feststellen müssen, dass wir eine sehr, sehr schwache Lobby nur hatten gegenüber der Politik. Und dann gibt es bis heute ein unglaubliches Zuständigkeitswirrwarr. Also das betrifft ja auch andere Bereiche außerhalb des Sports. Aber gerade im Sport ist dann lange nicht klar, was entscheidet die Bundesebene, was entscheidet die Landesebene, was entscheidet die kommunale Ebene. Dann habe ich noch ein Sportamt, dann muss ich auch noch schauen, wem gehört eigentlich die Sportstätte, in der ich unterwegs bin. Wer macht hier das Hygienekonzept? Was darf ich jetzt machen? Die Woche später darf ich wieder andere Dinge nicht machen. Wie ist der Inzidenzwert? Zählt überhaupt noch ein Inzidenzwert? Also wirklich ein Schlag ins Gesicht für den gesamten Sport und was wir gemerkt haben, was uns wirklich geholfen hat, ist ein Zusammenschweißen der Abteilungen unterschiedlichster Sportarten, um sich gegenseitig auch zu pushen, um kreativ zu sein, sei es mit Cybertraining, sei es auch mit Aktivitäten weit über den Sport hinaus, über den Tellerrand hinausschauen, wie kann ich auch in der Community aktiv sein, wer leidet eigentlich noch viel mehr unter Corona, und dazu haben wir hier eine Gemeinschaft im Verein. Und wenn wir schon keinen Sport machen können, dann lass uns die Gemeinschaft anders positiv nutzen. Und ich glaube, dass gerade die Vereine, die nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern wirklich kreativ geschaut haben, die Schnittstellen gesucht haben, die auch nicht müde wurden, der Politik auf die Füße zu treten, dass es den Vereinen auch durch die Krise weiterhin okay ging. Gut ging es niemandem. Und jetzt im Moment können wir wieder Sport machen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Was wirklich für mich eine Enttäuschung war, ist so ein bisschen das geringe Vertrauen, das von der Politik gegenüber dem Sport gezeigt wurde, weil wir gemerkt haben, sobald man auch leichteste Öffnungsschritte hatte, die Jungs und Mädels, die waren bereit, die Klos zu putzen, nach jeder Trainingseinheit alles zu desinfizieren, einfach nur damit sie Sport machen konnten. Und da ist so eine Disziplin einfach auch da, und da hätte man auch den Verein viel mehr Vertrauen und Eigenständigkeit übertragen können, weil es steht doch außer Frage, dass die Gesundheit das Wichtigste für alle ist, gerade im Sport. Ja. Und das, was auch gesundheitlich an Langzeitschäden jetzt noch kommt, aufgrund der Inaktivität, das ist ja noch nicht annähernd absehbar.
Lass uns mal in die Zukunft gucken, vielleicht ist es besser.
Genau. Jetzt habe ich auch viel zu lange geredet.
Nein, das, mich will keiner hören. Im Basketball gibt es natürlich dieses eine Projekt, über das ich auch schon mit Herrn Heiner und Herrn Hoeneß gesprochen habe, natürlich den SAP Garden. Da bist du auch ganz viel mit involviert. Ich stelle mir das so schwierig vor, du hast ja schon skizziert, was du eigentlich alles so machst und wem du alles gerecht werden musst. Und wenn man dann so ein Projekt noch hat, du bist hauptverantwortlich und guckst über jeden Bauplan, aber du bist ja schon jemand, der da viel mit involviert ist. Wie viel Zeit nimmt das von deiner täglichen Arbeit ein?
Ach, total unterschiedlich. In Hochphasen 2-3 Stunden am Tag. Im Moment ist es ein bisschen weniger. Und die Frage stellt man sich ja nicht, wenn man an so einem Projekt mitarbeiten darf. Also das ist ja eine unglaubliche Chance. Also ich meine, wer als sportbegeisterter Mensch hatte schon mal die Chance, an einem Stadionbauprojekt mitzuwirken? Und ich glaube, also wahrscheinlich alle hier im Raum und du wahrscheinlich auch, würden erstmal alles stehen und liegen lassen und sagst, okay, du darfst jetzt mit eine Basketballhalle bauen. Und insofern, glaube ich, gibt es niemanden im gesamten Projekt, der die Stunden zählt. Faszinierend ist eher das Zusammenspiel der verschiedenen Partner. Und wir sind ja jetzt nicht Bauherr als FC Bayern Basketball. Insofern sind wir nur bedingt damit beschäftigt, über die Baupläne zu schauen. Das war eher im Vorfeld wichtig, gemeinsam mit Red Bull auch zu schauen, wie bekommen wir eine Halle hin, in der man sowohl qualitativ auf absolut höchstem Niveau Eishockey schauen und spielen kann, als auch Basketball. Und das war, finde ich, baulich mit einer der größten Herausforderungen, weil in Europa es nun mal anders ist, das muss ich dir nicht erzählen.
Die Eishockeyfläche ist ja um einiges größer, ja.
Genau, die Eishockeyfläche ist in Europa 4-mal so groß wie das Basketballfeld. Das denkt man auch nicht beim ersten Hinsehen, aber das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Wenn man dann eine Bowl, eine Hallenatmosphäre hinbekommen möchte, wie wir sie ja heute im Audidom haben.
Ja.
Wenn wir uns europäische Hallen anschauen, ist das bisher eher bedingt gut gelungen. Also Hallen, in denen Eishockey und Basketball gespielt wird.
Immer, wir kennen beide die Kölner Arena. Da ist es nicht so gut gelungen, sind wir ehrlich. Das ist halt.
Ja, und gar kein Vorwurf gegen die Kölner Arena. Natürlich nicht. In Berlin, die Mercedes-Benz Arena ist natürlich auch, das versuchen wir schon eine bessere Qualität dann hinzubekommen. Wirklich gar kein Vorwurf an die Sportvereine, die hätten es wahrscheinlich auch anders gebaut. Und jetzt haben wir nun mal die Chance, und das ist ja das Spannende, von Anfang an mit beteiligt zu sein an so einem Projekt und haben da wirklich auch lange rumgetüftelt und bekommen hoffentlich dann auch eine tolle Lösung, die da neue Maßstäbe setzt in Europa.
Ich finde dieses Tribünenthema irgendwie spannend, weil da würde ich gerne die nächste Frage dann aufhängen, denn ich habe auch mich ein bisschen schlau gemacht. Es gibt ja diese Tribünen, diese Hub-Tribünensystem, ne, die man dann rausfahren, reinfahren kann. Wie bist du in so ein Detail mit involviert? Also bist du dann jemand, der dann bei irgendeiner Firma anruft, in Niedersachsen sagt, ihr macht doch Tribünen, habt ihr eine Lösung für uns? Macht mal ein Angebot. Oder bist du jemand, der dann, der Architekt kommt und sagt, ich habe hier was gefunden, so können wir das machen, das kostet so und so viel. Also wo kommst du ins Spiel, wenn es um solche Sachen geht?
Tatsächlich haben wir über dieses Thema auch über Monate lang diskutiert und gerungen und gestritten und konstruktiv, kreativ überlegt, was wir machen können. Und bei uns im Verein waren im Wesentlichen, würde ich sagen, 3 Personen mit involviert. Das waren Marco natürlich und dann der Jürgen Muth, der Chef der Allianz Arena, als oberster Bauherr des FC Bayern München sozusagen. Und ich war mit dabei und gemeinsam mit den Kollegen von Red Bull haben wir wirklich lange getüftelt und haben dann tatsächlich auch mal von uns nochmal einen Architekten mit reingebracht und Red Bull waren dann eher diejenigen, die Firmen abgeklappert haben. Und da sind wir schon sehr tief ins Detail eingestiegen und ich habe sehr viel gelernt über sogenannte C-Level oder C-Values und da geht es dann tatsächlich auch wirklich um einzelne Grade, die ich als Blickwinkel, als Zuschauer von welchem Platz auch immer in der gesamten Halle auf das Spielfeld habe, auf das Eishockeyspielfeld, auf das Basketballspielfeld und in der Tat sehr tief eingestiegen im Detail, bei anderen Themen, die vermeintlich viel größer sind, überhaupt nicht so. Und das macht die Partnerschaft daraus, dass wir auch die Chance haben, dann in den Themen, die uns auch besonders wichtig sind, tiefer einzusteigen, in anderen vertraut man sich dann auch und wir haben halt auch eine Zusammenarbeit, wo es auch keine Rolle spielt, wer ist jetzt gerade von welcher Firma oder welcher Verantwortung mit dabei, sondern pragmatisch und uneitel, diejenigen, die gute Ideen haben, bringen sie ein und diejenigen, die zu einem Thema gerade mal nichts zu sagen haben, die wiederholen auch nicht alles, was schon 7-mal gesagt worden ist und das zeichnet ja auch eine Zusammenarbeit und eine Partnerschaft dann aus.
Ich finde das krass, du sprichst ja schon an, das sind so ganz verschiedene Interessensparteien, die da jetzt mitarbeiten und das sind ja sicherlich auch, ich denke mal, also der FC Bayern und Red Bull sind sicherlich auch nicht Firmen, die sich gerne von jemand anderem sagen lassen, aber dass das so funktioniert, ist das wirklich so dieses Projekt, wo man wirklich weiß, okay, wenn wir das zu 100% geil umsetzen, dann wird das ein absoluter Leuchtturm sein, auch in Europa im Sport. Ist das das, was alle so treibt und dahin zieht oder was ist da die Motivation?
Also das auf jeden Fall. Also eine hohe Professionalität auf allen Seiten, dann diese gemeinsame Begeisterung für so ein einmaliges Projekt. Also das, ich glaube, jeder Projektbeteiligte hat begriffen, dass es eine einmalige Chance ist, dass es aber auch dann auch nur ein einmaliges Projekt wird oder ein einmaliges Ergebnis, wenn auch alle professionell und mit dem gleichen Elan mitziehen. Da kommen wir wieder zum Anfang. Die Stunden zählt da, glaube ich, tatsächlich niemand. Und wir fiebern ja alle darauf hin, hier was zu schaffen in München, was letztendlich unseren Sportarten, die wir lieben, zugutekommt und mit dem wir die Menschen begeistern können.
Ich finde das so spannend, wenn man über den SAP Garden liest, dann gibt es ja verschiedenste Punkte, die dann immer so in verschiedenen Artikeln nach außen gekehrt werden. So, ja, das wird super interaktiv und ne, ich habe durch Schallwellen weiß dann mein Handy, wo das nächste Klo ist so, oder wo weniger Schlange ist, wie vom Bratwurststand. Was ist denn so das eine Feature, wo du sagst, ey, das ist für mich so, also darauf freue ich mich am allermeisten an dieser Halle, weil ich sowas noch gar nicht, noch nirgendwo gesehen habe.
Ja, da will ich gar nicht so viel verraten. Ich will lieber was anderes herausstellen, was ich glaube, was tatsächlich dann auch das Einmalige wird. Und das, denke ich, wird das Gesamterlebnis. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir nicht geschaut haben oder auch vor allem Red Bull oder auch SAP als Partner. Jetzt haben wir nochmal hier ein super Feature, das wir einbauen können, oder hier kommt nochmal was mit dazu. Sondern wir haben von Anfang an uns zusammengesetzt und haben sogenannte Customer Journeys, sind wir durchgegangen, und auch jeder Partner für sich, und hat gesagt, wir gehen mal durch alle unsere Anspruchsgruppen, die irgendwas mit dieser Halle zu tun haben werden, also von der Mannschaft, von den Schiedsrichtern, vom Gastfan, vom Heimfan, vom VIP-Gast, und planen den Besuch des SAP-Gartens von der Abreise zu Hause bis wieder dem Ankommen zu Hause nach dem Event. Und haben das in verschiedensten Stufen durchgeplant. Ich glaube, wir haben insgesamt 166 Customer Journeys gehabt und waren uns alle einig, auf der Grundlage diese Halle zu planen. Mhm. Und zu sagen, wir möchten nicht irgendeinen Schnickschnack, der vielleicht heute mal in Vogue ist, aber in 2 Jahren schon wieder vergessen, sondern wir möchten wirklich an den Bedürfnissen der Fans, der Besucher, der Sportlerinnen und Sportler schauen, wie wir das bestmögliche Hallenerlebnis hinbekommen. Und das, also da freue ich mich dann am meisten drauf, um dieses ganzheitliche Erlebnis dann bei Eröffnung das erste Mal erleben zu dürfen.
Jetzt kommt eine total nerdige Frage, wo ich gar nicht weiß, ob du die beantworten kannst, aber ich komme ja mehr so aus dem amerikanischen Basketball, und da hat man in den letzten Jahren, wenn neue Hallen gebaut wurden, die ja in den USA immer so fulminant direkt eigentlich daherkamen, immer 20.000, sonst was, ne? Hauptsache groß. Und da gibt es aber in den letzten Jahren jetzt so den Schritt zurück, dass man sagt, nee, es müssen nicht 20.000 sein. Es geht auch 16 oder 14, je nachdem, wie groß die jeweilige Stadt ist. Und ein Grund, der immer genannt wird, ist, naja, also viele Leute, jetzt haben sie ihre zu Hause, ihre 4K-Fernseher, da steht das Bier immer kalt und man muss nicht mit Schallwellen irgendwie hingeführt werden, wo die Schlange am kürzesten ist. Und dass man deswegen einfach sagt, okay, es werden nicht mehr so viele Leute in die Arenen kommen, weil das Erlebnis zu Hause eben so krass ist, dass man das nicht unbedingt, und das ist ja auch alles viel teurer, muss man ja sagen, wenn man das spielen will. Hat das auch gibt es einen ähnlichen Ansatz dafür, für die Größe des SAP Gardens? Oder haben da ganz andere Sachen eine Rolle gespielt? Weil es ist ja nicht dieses fulminante 20.000 Fans-Schlachtschiff, was dahingestellt wird.
Ach, das vermag ich gar nicht zu sagen. Ich glaube, da haben unterschiedlichste Faktoren mit reingespielt. Vor allem natürlich auch die Lage und die Möglichkeiten, die wir vor Ort haben. Und wir sind ja jetzt auch nicht irgendwo draußen auf der freien Wiese außerhalb München, sondern wir sind ja im Herzen der Stadt, im Herzen des Olympiaparks, ja auch eine wirklich historische Stätte, wo man die Stimmung spürt, jedes Mal, wenn man da ist. Und aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, zu sagen, Zuschauer geht zurück oder wird es nicht vielleicht sogar noch mehr. Und dass den Menschen, dass sie so irgendwann mal die Schnauze voll haben von den ganzen Digitalen und zu Hause sitzen und sagen, ich brauche wieder ein Gemeinschaftserlebnis, ja. und das bekomme ich nirgendwo besser als im Sport, weil im Sport weiß ich nicht, wie es ausgeht, und habe eine Spannung, die immer da sein wird. Das wird sich ja niemals ändern. Und auch wenn die Sportarten sich vielleicht ändern, aber Sport an sich als Produkt wird ja immer geil sein und spannend. Und ich glaube, da ist es eher unsere Aufgabe, gar nicht Vermutungen anzustellen, ob mal mehr oder weniger zu kommen, sondern dass wir es hinbekommen, so ein gutes Rundum-Erlebnis zu kreieren, dass die Leute kommen wollen. Und was man auch nicht vergessen darf, was immer auch im Mittelpunkt stehen muss, ist der Sport an sich.
Ja.
Also ich kann so viel Event machen, wie ich will. Und das ist, da bin ich auch froh drüber, das ist ja in Europa vielleicht auch ein bisschen anders als in den USA, dass der Sport im Mittelpunkt steht und dass die Leute kommen, wenn wir gut Basketball spielen, und wenn wir nicht so gut Basketball spielen, kommen auch weniger Leute. Und ich persönlich wünsche mir auch, dass das so bleibt, weil dann haben wir vor allem die Herausforderung, guten Sport anzubieten.
Ich habe, glaube ich, im Bayern-Mac gelesen, dass du mit deiner Tochter, glaube ich, ist es auch, ne? Gerne durch den Olympiapark gehst und dann an der Baustelle vorbei. Hast du dann schon vor Augen, also du wirst wahrscheinlich hundertfach schon die 3D-Modelle alles gesehen haben. Also stehst du davor und denkst du, ja Mann, ey, der Tag, an dem das Ding hier steht, das wird der schönste meines Lebens. Das vielleicht nicht, wenn du eine Tochter hast, aber
Ach, natürlich, die Vorfreude ist unfassbar groß und ich glaube, wir werden alle Tränen in den Augen haben, wenn wir dann tatsächlich mal drinstehen und Basketball erleben dürfen im SAP-Garten. Und die kleine Tochter, die sagt heute schon zum Schrecken der Mutter, wenn ich groß bin, will ich mal ein Stadion bauen.
Stadion bauen sogar?
Ja, okay. Ja. Wow. Ja, sie hat es aber mit Helm gesehen, und seitdem will sie ein Stadion bauen.
Meine Tochter will nur ein Pferd, aber immerhin. Jetzt war es ja dieses Jahr eine sehr erfolgreiche Saison. Die Fans konnten nicht unbedingt in die Halle kommen bis ganz zum Schluss, dann Finals gegen Alba Berlin. Du hast gerade gesagt, der Sport muss vorangehen und muss ne, die Leute erstmal motivieren, da hinzukommen, auch in den SAP-Garden. Wie sehr hat vielleicht diese Saison, so erfolgreich wie die war, auch so ein bisschen darauf eingezahlt, auf das Standing vom Basketball zum Gesamtverein und dieses Projekt SAP Garden? Also ist das vielleicht nochmal ein ganz neuer Stellenwert, den die Basketballer zukünftig haben werden beim FC Bayern?
Ich glaube schon, dass das so sein wird, weil wir schon ja immer noch ein Verein sind, eine Familie, wie wir so schön sagen, und das auch tatsächlich versuchen zu leben. Und je erfolgreicher wir einen Sport betreiben, desto mehr wird es wahrgenommen und auch respektiert. Und das ist genau das, was ich gerade auch gesagt habe. Am Ende zählt der Sport und der sportliche Erfolg beim FC Bayern. Und der war dieses Jahr natürlich enorm. Also es war eine überragende Saison. Glaube ich, das Bitterste war wirklich, dass die Fans nicht dabei sein konnten. Wenn wir so eine Saison im SAP-Garten hingelegt hätten, wären wir sicherlich jedes Spiel voll gewesen. Und davon wage ich gar nicht zu träumen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass so ein Projekt SAP-Garten, dass die erfolgreichen Profi-Basketballer schon ein sehr, sehr großes Stück auch dazu beitragen, dass der Basketball auf Augenhöhe und vollkommen selbstverständlich als großer Teil des FC Bayern wahrgenommen wird.
Ich finde das eh jetzt mal, das ist jetzt ja die letzte Folge der ersten Staffel hier bei Open Court, und ein Thema, was sich irgendwie durchgezogen hat von der allerersten Folge bis jetzt, ist eben dieses Thema Familie. Und da muss ich ehrlich sagen, hat mich ein bisschen gewundert, einer, der von relativ weit im Norden auf den FC Bayern immer geschaut hat, dass das wirklich so ein Thema ist, das immer wieder kommt. Ob es jetzt die Mannschaftsärzte waren, die hier gesprochen haben, ob sie Spieler waren, die Trainer. Und jetzt sitzt ja einer, der quasi das Familienoberhaupt zumindest ist, von denen, ne, die nicht
Fußball
spielen. Naja, aber irgendwie schon so. Ja, vielleicht der reiche Onkel, keine Ahnung. Du bist ja oben drüber, alle gucken so ein bisschen zu dir. Ist das was, was du, als du zum FC Bayern kamst, auch sofort gemerkt hast, dass das hier irgendwie so familiär ist? Oder hat sie das aufgebaut? Wie würdest du das sagen?
Also ich habe das gespürt, als ich das erste Mal da war. Das hat sich aufgebaut. Und das hat sich bis zu einer hundertprozentigen Identifikation aufgebaut. Aber es ist auch was man pflegen muss.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir dann beim e.V. Hoch und runter betreiben. Viel auch im Hintergrund. Aber ich gebe mal ein, zwei Beispiele. Wir haben beispielsweise unser Gründungspräsident Franz John, auch hoch aus dem Norden, aus Berlin-Pankow. Lebt logischerweise nicht mehr, also hat 1900 den Verein gegründet. Aber wir kümmern uns jährlich um die Grabpflege irgendwo im tiefsten Brandenburg. Und ich habe auch schon da mit der Friedhofsverwaltung in Finsterwalde oder wo das ist, telefoniert, weil sich Mitglieder von uns beschwert haben bei uns, dass das Grab nicht ordentlich gepflegt ist. Die schicken uns dann Fotos und sagen so, wir wollten heute mal zum Gründungspräsidentengrab und das geht doch so gar nicht. Und dann rufen wir bei der Friedhofsverwaltung an, sagen, bitte kümmert euch um das Grab unseres Gründungspräsidenten. Und das ist für mich auch so ein symbolisch dafür, wie sehr der Verein auch das lebt. Oder anderes Beispiel, ich war noch nicht glücklicherweise auf so viel Beerdigungen, seit ich beim Verein bin, weil wir einfach auch schauen, dass wir alte Mitglieder auch entsprechend dann auch noch mal würdigen. Und da bin ich nicht entscheidend. Da ist es natürlich entscheidend, dass ein Uli Hoeneß, ein Karl Hopfner, ein Bernd Rauch das auch noch leben. Oder wir haben alle Ehrenmitglieder, die wir haben, regelmäßig während der Corona-Pandemie persönlich angerufen, um auch zu hören, wie geht's euch?
Ja.
Und können wir euch irgendwie unterstützen? Und ich glaube, das ist was wir uns bewahren müssen als FC Bayern, weil das macht den FC Bayern auch einzigartig im Konzert dieser großen Sportvereine.
Da kommen wir, das ist eine perfekte Überleitung jetzt zur BayWa-Schnellfragerunde. Desmond, der hat heute keine Fragen bekommen, weil er hatte die schon in der allerersten Folge. Und die BayWa steht ja auch für Verbundenheit. Und deswegen die erste Frage, ich denke mal, ich kenne die Antwort jetzt schon. Aber was verbindest du als Rheinländer mit dem FC Bayern jetzt?
Ich fühle mich einfach wohl. Also, und ich fühle mich genauso wohl wie im Rheinland. Und das hätte ich niemals gedacht.
Rheinland ist schon schön. Zweite Frage, bin ich sehr gespannt. FC oder FCB?
FCBB.
Okay. Und dann die letzte. Da bin ich wirklich auch gespannt, weil da habe ich auch eine ganz eigene Meinung für, die ich wahrscheinlich nicht sagen kann, sonst hört keiner mehr den Podcast. Karneval oder Wiesn?
Karneval.
Ja, okay. Kölle Alarm.
Schön, dass du es sagst, dann muss ich es nicht sagen. Ich sag mal, Wiesn haben alle die gleiche Verkleidung an.
Ne? Na, die Wiesn, ich musste die Wiesn lernen und die Wiesn sind super. Aber Karneval, wenn man von klein auf im Karneval groß geworden ist, das bleibt.
Ja, ich bin ja dazugekommen erst mit, war ich 27. Aber was mich einfach so positiv überrascht hat, war damals, das ist Karneval. Ich habe Karneval immer gesehen, okay, da sitzen die Leute mit ihren spitzen Hüten und dann erzählen die blöde Witze, also Altherrenwitze und alle lachen und dann kommt der Tusch. Aber als ich dann gemerkt habe, nee, das ist ja auf der Straße und jede Kneipe feiert und ich habe selbst die ganzen kölschen Lieder auswendig gelernt. Ah, okay, jetzt hört doch wieder keiner mehr zu wahrscheinlich, weil das nach Affront ist, aber wir sind uns ja einig, Karneval leicht vor der Wiesn.
Das Glück, das Schöne ist, es überschneidet sich nicht.
Das stimmt auch, ja.
Man kann jedes Jahr beides mitnehmen.
Ja, und hoffentlich dann ja nächstes Jahr wieder, ne?
Dieses Jahr
glaube ich nicht. Genau. Mensch, Benni, es hat echt Spaß gemacht. Das hat mich gefreut. Glaube ich auch ein sehr würdiger Abschluss hier für die erste Staffel von Open Court.
Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte ein paar Dinge auch mal so aus dem Vereinsleben rüberbringen. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die
Einladung. Total spannend. Und wenn dann mit dem SPK, wenn wir da mal zusammen hingehen können, ich guck mal zu Patrick und so, dann machen wir mal schön so eine Audio-Doku, dann wir beide gehen durch den SPK.
Das machen wir.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Das war sie, die 16. Folge von Open Court, powered by Byver und damit das Finale der ersten Staffel. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Gästen bedanken, die in den vergangenen Monaten die Zeit gefunden haben, hier bei Open Court dabei zu sein. Das war in Zeiten von Corona nicht selbstverständlich. Und natürlich wäre dieser Podcast ohne das Team hinter den Kulissen nicht möglich gewesen. Danke an Patrick, Johannes, Michael und natürlich Abu. Vielen Dank auch für die Zeit, Kritik und die Ideen, die ihr eingereicht habt. Genau davon lebt dieses Format. Last but not least, danke an die Byver für die Unterstützung unseres kleinen Basketball-Hörspiels. Wir hören uns nach der Pause wieder, genießt den Sommer, passt aufeinander auf und bis ganz bald hier bei Open Court.